Dankeschön, lasst uns Platz nehmen. Das muss ich rühmen, preis dem Herrn, dass er mein Leben ist, der Gewinn meines Lebens, mein Reichtum, meine Fülle. Heute spreche ich immer noch über den Tod. Ihr habt gestern über den Tod gesprochen, was uns der Tod lehrt. Und heute ist, was passiert, wenn Christen sterben? Christen müssen auch sterben, auch wenn sie an den lieben Gott glauben und wenn sie sogar ja Jesus im Herzen haben. Wir müssen eines Tages diese Erde verlassen. Was passiert, wenn wir von dieser Welt gehen? Also nur ein paar Gedanken. So, was ist, wenn Christen sterben, wenn sie heimgehen? Sie erreichen ihr Ziel, sie besteigen den Berg, sie sind zu Hause bei dem Vater. Und das ist das Schöne dabei, dass wir bei unserem Vater sind und wir sind wieder verlorene Sohn, wir kommen heim, der Vater nimmt uns in den Arm, küsst uns, ja, gibt uns einen Fingerring, gibt uns einen schönen Mantel, kleidet uns wieder ganz neu ein und er schlachtet gleich das Mastkalb und wir haben ein Fest. Das ist, wenn Christen heimgehen. Für Christen ist das Sterben keine Katastrophe, kein Weltuntergang. Und ich werde hier ein paar heilige Kühe schlachten, weil ich habe so viel mit Sterben zu tun gehabt. Und ich weiß, manche Christen, die benehmen sich richtig blöd. Entschuldigung, die denken, deine Welt geht unter. Oh, wo sind jetzt meine Lieben? Die sind bei Jesus. Ganz einfach. Alle, die Jesus bisher folgten, sie sind alle gestorben. Alle miteinander von den Aposteln. Auch die, die geglaubt haben, die werden nicht sterben. Denn die Christen haben nämlich dummen Gedanken. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird nicht sterben. Selbst wenn er stirbt. Aposteln sind gestorben. Die Apostel haben geglaubt. Jesus kommt ganz schnell. Jesus ist in den Himmel gefahren. Der Heilige Geist ist gekommen. Und was ist passiert? Jesus ist nicht gekommen. Seit 2000 Jahren warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Und da ist nichts passiert. So. Sie haben für ihren Glauben gekämpft. Die Gläubigen, die Christen, sie haben ihren Lauf vollendet und die Bibel sagt, und wie der Apostel Paulus, ich habe die Krone des ewigen Lebens empfangen und nicht nur ich, sondern alle, die der Heiland lieb haben und sie wurden als Überwinder gekrönt und wenn wir nach Hause gehen und wenn wir sterben, ist es unser Krönungstag. Es ist ein Festtag für uns. Wir kommen nach Hause, bekommen all das, was wir brauchen. Du sagst, komisch, Bruder, mal tut es. Aber ich möchte gerade dir Mut machen, weil gerade in unseren Tagen wird der Tod vertrieben. Da geht's in die Hospiz, da geht man, wird man in Sakrotan, gereinigte Räume, wird man dort abgeschoben und die meisten Leute sterben furchtbar einsam. Da ist niemand da. Wenn ich daran denke, so wo ich aufgewachsen bin, mein Opa, der starb zu Hause, der hat zu Hause seinen eigenen Sarg gehabt und immer wieder haben wir getestet. Ich habe mich manchmal reingelegt im Sarg und mit dem Opa gespielt und der Opa lag rein und er sagt, ich passe noch rein. Weißt du, man muss, er hat seinen Sarg selber gezimmert. Bei uns muss dann zu Hause jeder seinen Sarg selber zimmern, also die alten Leute auf jeden Fall. Denn ja, es war nicht so einfach. Und wir sind mit dem Tod aufgewachsen. Und dann, wenn jemand starb bei uns zu Hause, der wurde bei uns zu Hause im Wohnzimmer oder im Flur aufbewahrt. Und heutzutage wird es alles abgeschoben irgendwo. Verstehst du? Und die Leute haben keine Ahnung mehr vom Sterben. Die Leute haben heutzutage keine Ahnung mit dem Sterben, was sie sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen. Die sind geschockt. Ja. Wenn jemand mit 82 Jahren stirbt, das ist keine Katastrophe. Man muss sich langsam vorbereiten mit 82, wenn man stirbt. Aber wenn eine Mutter mit 28 stirbt, das ist eine Katastrophe. Tag, sagen wir also plötzlich und unerwartet, aber mit 82. Heute hat mich eine Frau angerufen, die ist auch über 80, die sagte, also was, mein Geld wurde geklaut, was weiß ich, was die Leute, wenn sie alt sind, die werden komisch, mein Geld ist geklaut worden und so weiter. Ich sagte, du brauchst ja kein Geld, du hast deine Beerdigung schon bezahlt, sie hat schon alles fertig gemacht, ich habe mit ihr alles durchgesprochen, wo sie beerdigt wird und wer die Beerdigung macht, verstehst du, ich habe mit ihr alles durchgesprochen. Und dann sagt sie, jammert sie und klagt, ich habe gesagt, du hast für deine Beerdigung gesorgt. Ja, letzte Woche ist meine Schwester so plötzlich und unerwartet gestorben. Ja, die alten Leute sterben aus. Entschuldigung. Wir sind auf dem Weg des Todes. Und schlimm ist, wenn die Menschen nur am Geld hängen, wenn sie Angst haben, wer nimmt das Geld? Verstehst du? Ich habe gesagt, du musst auch eines gefasst sein. Die Müllabfuhr wird dein ganzes Möbelhaus sorgen. Verstehst du? Und die ganzen Pelzmäntel. Entweder verschenkst du jetzt und machst jetzt Freude. Und ich habe gestern darüber gepredigt. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Denn die werden euch dann eines Tages in ihre Hütten aufnehmen. Ja. Wenn du jemanden glücklich gemacht hast, jemanden zum Heiland geführt hast, jemand durch dich gesegnet worden ist, die werden dich aufnehmen und sagen, ja, jetzt kommt der Pastor Matthäus, Halleluja. Der hat mich zum Heiland geführt, der hat mir einen Pelzmantel geschenkt. Oder was weiß ich, was der gemacht hat. Bereite dich auf die Ewigkeit, dass du dort nicht ankommst und wie ein Depp stehst, wie ein Ochs vom Tor. Verstehst du, was das heißt? Der Ochs traut sich gar nicht mehr rein in die Scheune, obwohl alles zum Fressen da ist. Und so stehen viele Christen, die sind geschockt, unerwartet und plötzlich. Also wir sollten uns mit dem Tod beschäftigen, viel mehr als mit dem Leben. Denn wir leben, um zu sterben. Und wir werden klug. Die Bibel sagt, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, auf dass wir klug werden. Viele Gläubige sterben. Ja, und mein Thema heute ist, was passiert, wenn Christen sterben? Die kehren als Überwinder nach Hause. Die sagen, wir haben die Schlacht gewonnen, wir haben gekämpft, wie wild. Auch wenn manchmal in falsche Richtung. So, ich habe eine kleine Geschichte, da ist irgendwo ein Ritter, der hat seinen Soldat rausgeschickt und der hat gekämpft und dann kommt er wieder zu Hause, dieser Soldat, und sagt, Chef, ich habe gekämpft, seine Rüstung war verbeult und wirklich zertrümmert. Und dann sagt er, wo hast du gekämpft? Dann sagt er, im Süden. Aber dann sagt der Herr, aber im Süden habe ich keine Feinde. Aber ab heute hast du dann welche. Verstehst du? Weil er in der falsche Richtung gekämpft hat. Und wir haben auch, Entschuldigung, die Geschwister kämpfen, als Kinderkind Gottes kämpfen wir auch oft in der falschen Richtung. Wir kämpfen mit falschen Dingen. Und wenn wir jetzt nach Hause gehen, lass uns Gedanken machen. Habe ich richtig gelebt? Habe ich alles richtig gemacht? Ich werde nie vergessen, mein Vater, als er in den letzten Zügen war, hat er alle Kinder nacheinander eingeladen und jeden Einzelnen, wir mussten die Tür zumachen und dann hat er gesagt, guck mal, ich habe versucht mein Bestes. Ich habe versucht euch, dass ihr Ausbildung bekommt, ich habe alles Mögliche getan, dass es euch gut geht, aber ich werde auch Fehler gemacht haben. Bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Und ich weiß von meinen Geschwistern genau, der hat denen die auch gefragt. Verzeiht mir, wenn ich Fehler gemacht habe. Wir sollten unser Haus bestellen. Denn wir gehen eines Tages nach Hause, deine früher, deine später. Aber ihr sollt als Überwinder nach Hause kommen. Die Schlacht ist geschlagen. Wir haben gewonnen, den Lauf vollendet, den Glauben gehalten. Wir waren auf unserem Posten. Und wir haben nicht alles perfekt gemacht. Lasst uns nicht da einreden, dass wir alles vollkommen gemacht haben. Ist alles nur Stückwerk. Manchmal haben wir geschlafen. Ja. Hast du deine Bestimmung erfüllt, wozu du bestimmt und erwählt worden bist? Oder wolltest du vielleicht ganz was anderes wirken? Hast du den Willen Gottes getan? Ja, wenn du nach Hause gehst und wenn du weißt, ich habe alles wohl getan, dann kannst du sagen, Heiland, oh danke, ich freue mich. Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben, weil sie nicht bereit sind. Das sind noch offene Rechnungen. Ja, ich habe in Süddeutschland, also bei Stuttgart, eine liebe Schwester in der Gemeinde gehabt, eine alte Schwester, die wohnte in einem Haus, das Haus war schon über 300 Jahre alt und sie hat die Sitte gehabt, wenn sie nach Hause geht, also wenn sie schlafen geht, sie legt alles schön gerade zusammen und weiß auch alles perfekt. Sie hat auch ihr Testament gemacht, die ganzen Schriftsachen waren alles perfekt geordnet. Und dann habe ich gesagt, Schwester, muss das doch immer sein, verstehst du, häng doch deine Unterwäsche irgendwo auf oder legst du irgendwo hin. Nein, sagt er, wenn der Heiland kommt oder wenn ich sterbe, da soll niemand sagen, hier hat eine Schlampe gewohnt. Weißt toll, wie manche alte Leute sich auf das Leben und Schlafen vorbereiten. Und so müssen auch wir uns auf das Leben vorbereiten. Wir wissen nicht, ob wir morgen aufwachen. Du hast es nicht in der Hand. Ich habe es nicht in der Hand. Niemand von uns. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Und die wollte nicht als eine Schlampe bezeichnet werden. Guck mal, Christ betet und so weiter. Und sie hinterlässt so ein Chaos. Manche Leute haben ihr Ziel nicht erreicht. Und ich habe gestern auch gesagt, die wenigsten Menschen haben ihr Ziel erreicht. So wie dieser eine Kommunist, den ich da beerdigen musste hier. Und ich durfte dort sagen bei diesem Kommunisten bei der Beerdigung alles, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen. Der hat mit Wilhelm Pieck die DDR mit aufgebaut und so weiter. Und war enttäuscht von seiner Partei und das, was alles nach der Wende alles gekommen ist. Und dann hat er gesagt, also der Angehörige, das war sein Wunsch, dass das bei der Beerdigung gesagt wird. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich bin nach Hause gefahren, habe nachgedacht, so für mich. Und da saßen seine Kommunistenfreunde und so weiter. Und er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und habe ich mich selber gefragt, Johannes, kannst du dein Ideal verwirklichen? Hast du dein Ideal verwirklicht? Als Prediger? Als Mann? Als Vater? Oder ich denke nur an meinen Vater, als er starb. Kinder, ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich werde bestimmt Fehler gemacht haben, wo ich euch enttäuscht habe, wo ich zu hart war und vieles andere mehr. Haben wir alles gemacht, was wir tun konnten? Viele Menschen folgen dummen Idealen, Trugbildern, religiösen Phantomen, frommer Fantasie, wenn ich nur vorstelle, ja, die ganze Welt evangelisieren oder irgendein Fata Morgana, ich möchte das und das erreichen und das sein. Oder einige kämpfen für Vaterland, Gott und die Kulturen, Deutschland und vieles andere mehr, für die Kirche, für den Staat, für die Gemeinde. Hast du das getan, was du tun solltest? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Christen beten für Deutschland. Ich habe nichts dagegen, dass wenn du für Deutschland betest, aber Deutschland ist so groß, 18 Millionen Leute. Oder ich bete für Berlin, gibt es auch ein paar Millionen Leute hier. Ja, aber die Frage ist, was Jesus einmal zu den Leuten in Jerusalem gesagt hat, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Das ist nämlich die Herausforderung. Wir sollen über uns Gedanken machen. Habe ich das Ziel erreicht? Bin ich das, was Gott aus meinem Leben machen wollte? Beweine nicht Israel, beweine nicht die Welt, beweine nicht die Christenheit, beweine dich selber. Sind wir bereit, dem Herrn zu begegnen oder folgen wir irgendeinem frommen Placebo-Effekt? Ja, ich stelle mir das vor, aber das ist alles nur Luftblase, alles nichts und so weiter. Auch die Aposteln, die haben gesagt, oh Meister, wir sind bereit bis in den Tod. Und was war, als es darauf ankam, sind alle stiften gegangen, haben den Herrn verlassen, sich versteckt und verkrochen. Ich denke nur an Andreas. Ja? Es gibt Leute, die Apostel, die waren radikal, sie folgten Jesus dann tatsächlich bis in den Tod. Aber sie hatten den Heiligen Geist. Sie haben aus dem Heiligen Geist herausgelebt, aus der Kraft Gottes. Und der Andreas, als er dann sterben sollte, wurde gekreuzigt, dann gesagt, nein, ich will nicht so sterben, wie der Herr Jesus, mein Meister, gestorben ist. Und wir kennen dieses Andreaskreuz, dieses X. Petrus wollte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden, nicht aufrecht. Und wir sehen, die Menschen waren bereit, für Jesus zu sterben. So sind wir bereit, für Christus zu sterben. Und zwar, ja, ich bin nicht wert all der Dinge, was du getan hast, Herr Jesus, aber ich bin bereit, mein Leben in die Waagschale zu werfen, in den Riss zu treten. Wie geht's um uns? Wenn Christen sterben, ich habe mir viele Gedanken gemacht, nach jeder Beerdigung, ich habe meistens Jimmy Swaggart Musik aufgelegt, so ein bisschen geschunkelt, verstehst du, dass ich das vergesse. Ja, ich bin manchmal bewegt worden, vor allem wenn Kinder noch da waren und junge Mutter gestorben ist. Das hat mich betroffen. Und die Kinder sind jetzt ohne Mutter, kriegen wahrscheinlich eine Stiefmutter oder kommen ins Heim. Ja, es ist sehr traurig, was viele Christen, und nicht mal Christen, sondern andere, alle Menschen miterleben müssen. Aber was macht bei dir? Wie sterben Christen? Ich werde nie vergessen, ich habe in Neukölln eine Mutter beerdigt und die Angehörigen haben gesagt, dürfen wir diesen kleinen Jungen, der Junge war noch nicht einmal alt, und ich sage, die Kinder sollen bei der Beerdigung dabei sein, die sollen sehen, wo meine lieben Leute sind. Und ich habe einfach gesagt, ja, lass den Jungen da. Und dann, als ich fertig war mit der Beerdigung, grüße den Jungen und sage, weißt du, wo deine Mama ist? Dann sagt sie, die ist dort oben und schaut von oben herab. Kinder wissen manchmal mehr über Leben und Tod als manche Erwachsene. Die ist da oben. Und sie guckt runter, meine Mama, die wird auf mich aufpassen. Wissen Christen, wo sie hingehen? Und diese waren keine Christen. Und die wissen manchmal mehr, die Nicht-Christen wissen manchmal mehr als manche Christen. Hier am Kreuz hat Jesus sein Leben ja uns gegeben. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, und wir haben gesungen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Wahre Gläubige wollen dem Meister ganz besonders nahe sein. So wie dieser kleine Bub. Meine Mama ist da oben. Ich werde nie vergessen, mir sind Tränen gekommen. Der weiß, wo seine Mutter ist. Das Kreuz, das Sterben. Für die vielen Christen, für die Märtyrer. Und ich sage, lass uns zurückschauen in die Geschichte, in der Urgeschichte, in der Urchristenheit. Die Märtyrer, die haben ihr Leben wie eine Waagschale geworfen und gesagt, komm ich um, so komm ich um. Und ich werde treu bleiben dem Heiland bis zum Schluss. Und das ist, wie sterben Christen? Das ist mein Gedanke. Für sie war das Sterben ein Teil des geistlichen Lebens. Sie gaben alles hin. Sie haben alles aufgegeben. Sie haben sich von allem gelöst. Nicht, was passiert mit meinem Möbel? Denn sie hat keine Angehörige, diese Frau, die mit mir heute telefoniert hat. Wer entsorgt das alles? Ich habe gesagt, da kommt das Sozialamt. Die kommen mit dem Bagger und die holen alles raus. Verstehst? Oder du machst jetzt was. Oder du machst jetzt was. Und ich habe der Frau versucht zu erzählen, dass sie nicht an diesen materiellen Dingen hängen kann. Da habe ich gesagt, als ihre Schwester gestorben ist, vorletzte Woche, dann habe ich gefragt, was hat sie alles mitgenommen? Dann sagt sie gar nichts. Und sagt, genauso wie deine Schwester, die hat nichts mitgenommen, du wirst auch nichts mitnehmen. Was ist, wenn Christen sterben? Was nehmen sie mit? In der Bibel heißt es, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Was ist das? Der moderne Mensch versteht das Leiden nicht mehr, hat keinen Sinn im Leben, sieht nur alles negativ. Wer macht das, wer macht das? Das Leben geht weiter, auch ohne dich, auch ohne mich und ohne uns. Wenn Christen sterben, was passiert mit ihnen? Sie sterben anders. Meines Erachtens müssen Christen anders sterben. Und ich war an viele Sterbebetten, war mit vielen, vor allem meine Geschwister in der Gemeinde. Also ich war bei ihnen oft, manchmal für einen Bruder habe ich mir 8 Stunden Zeit genommen. Ich wollte dabei sein, wenn er stirbt. Ich wollte ihn begleiten. Habe ich Psalmen gelesen, mit ihm geredet, ihn gestreichelt. Er konnte nicht mehr reden und so weiter. Aber ich konnte streicheln und einfach Liebe zeigen. Und die Christen, wenn sie sterben, sie nehmen die Liebe mit, den Geist mit, den allmächtigen Gott. Weißt du, die lieben hier jetzt, vor gar nicht so langer Zeit, vor 4 Wochen, 6 Wochen vielleicht, da bin ich gerufen worden ans Sterbebett. Der Mann hat getobt, der Mann war nervös, der Mann ja, hat nicht geschrien, aber gestöhnt und gesäuft. Und dann komme ich rein und dann nehme ich ihn an der Hand und halte mal eine Weile die Hand. Ich mache gar nichts. Manche Leute denken, man muss so viel machen. Man muss beten, Halleluja schreien und in Zungen jodeln oder was weiß ich. Nein, ganz still sein, die Hand halten. Ich halte die Hand und plötzlich wird der Mann ruhig. Die Angehörigen sind mit dabei. Die sagen, was hast du mit dem Mann gemacht? Dann habe ich noch das Vaterunser gebetet, einfach den Mann in die Hände Gottes gelegt und er ist ein paar Stunden später heimgegangen. Liebe ist, Ruhe ist, Frieden ist, was die Christen brauchen. Die meisten Christen haben nicht gelernt, was Friede, Ruhe ist, Gelassenheit ist, Getrost sein. Und vor allem, sie brauchen Liebe. Stell dir mal, wie furchtbar muss ein Mensch sein, der jetzt im Krankenhaus krepiert. Ich sage das bewusst so. Die Leute krepieren im Krankenhaus heutzutage. Die werden abgeschoben. Aber die Leute brauchen jemanden, wo sie 20, 30, 40 Jahre zusammen waren, was sie begleitet, was sie tröstet, nicht nur der Heilige Geist. Sie brauchen einen Menschen. Liebe ist es. Gott hat den Menschen als ein soziales Wesen geschaffen. Und dann als nächstes ist, Christen sollten versöhnt sterben. Und wenn sie nicht versöhnt sind, die gehen nicht in Frieden. Und so viele Christen, weiß ich, pfeift drauf, so viele Christen sind im Streit, im Knatsch mit den Angehörigen. Es geht um die Erbschaft. Wer kriegt das, wer kriegt das, wer kriegt das? Mach dein Testament vorher, bestell dein Haus vorher. Und die Bibel sagt klipp und klar, bestelle dein Haus. Und die meisten bestellen ihre Häuser nicht. Plötzlich, unerwartet, mit 83 oder 82. Plötzlich und unerwartet. Ja, wenn jemand plötzlich dahin gerafft wird, durch einen Unfall oder ja, durch irgendwelche schlimme Sachen, das ist alles okay. Da kannst du dich nicht mehr groß vorbereiten. Aber mit 83, meine liebe Zeit, da sollten wir schon alles was machen. Und das ist, wie gehen Christen ein? Die meisten Christen sind gar keine Christen. Die sind nur Namenschristen, sind getauft, ein bisschen mit Wasser bespritzt und so weiter, aber nicht mehr. Aber das nennen sie dann Christenheit. Ein richtiger Christ hat sein Leben in den Tod gegeben. Er ist gestorben, bevor er stirbt. Und er wartet nicht da, bis der Tod kommt und sagt, mein Freund, komm mit. Eigentlich waren Gott jeden Menschen 2 oder 3 Mal ganz besonders. Und zu jedem Menschen kommt der Tod 2 oder 3 Mal ganz besonders und klopft an. Verstehst du? Bist du bereit? Nein, noch nicht. Dann kannst du das nächste Mal dich zubereiten. Und Gott gibt immer wieder Gnade. Da ist jemand schwer krank, hat eine Herzoperation, Nierenoperation, was weiß ich, war im Koma und wacht auf. Weißt du, und Menschen, die in Koma waren, ich habe gestern darüber gesprochen, hoch dir die Predigt an. Wenn jemand im Koma war, der hat den Himmel gesehen, der war im Jenseits, der hat viele Eindrücke, wir sollen bereit sein. Und jeder, der irgendwo mal schon drüben war, weiß, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Weiterleben. Und jedes Mal, wenn ein Mensch irgendwie im Koma gerät, ich weiß von meinem persönlichen Leben, ich habe auch eine Nahtoderfahrung gehabt und ich weiß, plötzlich läuft das ganze Leben wie ein Film ab. Und ich war nur 19 Jahre alt, als bei mir das passierte. Als ich vom Motorrad gegen eine Mauer floh und eine Gehirnerschütterung hatte und dann im Krankenhaus irgendwo aufwache. Ja, aber das ganze Leben ist abgelaufen. Und das ist, was Gott macht. Gott warnt 2 oder 3 Mal ganz besonders jeden Menschen. Viele Christen sterben gar nicht normal, wie sie sterben sollten, wie Gott es vorgesehen hat, wie Gott geplant hat. Einfach in Frieden. Und er wurde versammelt Diese Patriarchen, ich meine nur Abraham, Isaac, Jakob, sie wurden versammelt zu den Vätern, die haben sich hingelegt und sie sind eingeschlafen. Christen sollen den Tod als einen Schlaf sehen. Gestern habe ich von Lazarus gesprochen, er schläft, hat Jesus gesagt. Ja, wenn er schläft, wird es schon besser. Und es wird besser, wenn wir schlafen, wenn wir in Frieden einschlafen. Und so wie wir einschlafen, so wachen wir auch drüben auf. Die Geschichte geht dann weiter. Nur nebenbei jetzt. Für wahre Gläubige soll der Tod ganz was anderes sein, ganz was anderes bedeuten, dass sie sanft und friedlich einschlafen. Einschlafen einfach. So in den Schlaf, wie die Mutter das Kind im Bettchen dann küsst und singt vielleicht noch ein Liedchen und das Kind schläft ein. Und so sollen auch wir einschlafen, wie die Babys. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich der Himmel nicht sehen. Aber viele Christen sterben wie Weltmenschen, wie Ungläubige, wie Gottlose, wo Gott ganz weit weg ist. Ich werde nie vergessen, ich bin bei einem Bruder und mache Wache, stehe dort und bete und so weiter. Und dann sagt er plötzlich, hier sind Vögel im Haus. Da habe ich gesagt, Bruder, ihr habt keinen Vogel, das ist kein Vogel. Ja doch, vier Vögel sind hier. Denn das hat er mir sogar noch gesagt, vier Vögel. Da habe ich gesagt, nein, das sind keine Vögel. Weißt du, dann kam mir ein Gedanke, da sind Engel da gewesen. Und die Engel kommen und holen die Erlösten nach Hause. Und die Bibel, das ist wie Christen sterben, die werden von Vögeln abgeholt, von Engeln. Und die Engel sind dienstbare Geister. Da, wo du nicht mehr kannst, die bringen dich nach Hause. Denn du kannst nicht in den Himmel fliegen. Aber die Engel warten, bis deine Seele ausgehaucht wird. Dann fangen sie die Seele ein und sie bringen zum Vater. Das ist, Jesus sagt, und die Engel werden die Erlösten heimbringen. Das ist ein anderes Sterben. Für sie bricht nicht die Welt zusammen, wie für die Heiden, Ungläubige. Ja, sie haben sich von allem gelöst, sich von allem verabschiedet. Und wir sollten eigentlich von unseren Lieben verabschieden, denn wir wissen nicht, ob wir morgen aufwachen. Wie sterben die Christen? In Russland habe ich erlebt noch, ich war noch unter Gorbatschow in Russland, also da gab es noch kein Perestroika und Glasnost. Und da wurden Christen noch verfolgt zum Teil. Und da bin ich dort mit Christen und da bin ich in einer Familie und da sehe ich, wie der Mann sich von der Frau verabschiedet. Und habe ich gesagt, ja, ihr macht es so, als wenn es das letzte Mal wäre. Dann sagt er, ja, wir wissen nicht, wir können verhaftet werden, uns kann das und das passieren und wir sehen uns nie mehr wieder. Sich verabschieden, als wenn wir eine Reise machen, auswandern und uns nie mehr wiedersehen. Und es kann passieren, dass wir plötzlich dahingerafft werden. Wie schnell geht das im Leben, dass wir dahingerafft werden? Denkt nur drüber nach. Und wir sollen uns schon verabschieden, auch wenn wir einschlafen nachts. Wir sollen also, wenn wir als Ehepaar, Familie und so weiter, wir sollen uns verabschieden und sagen, Kinder, gute Nacht. Mama, gute Nacht. Papa, gute Nacht. Verstehst du? Denn wir wissen nicht, ob wir morgens wieder aufwachen. Ich will euch keine Angst machen. Aber wir werden mit dem Tod konfrontiert und wir müssen mit dem Tod zusammenleben. Es ist ein Teil unserer Existenz, unserer Realität. So, Christen, die nicht bereit sind, die machen Katastrophe. Oh, der ist weggegangen und so weiter, mit zurückgelassen jetzt. Und dann jammern sie. Und wir müssen uns vorbereiten auf Sterben. Ich werde nochmals kurz noch meinen Vater zitieren. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen, denn mein Vater hat gesagt, ich gehe zu Jesus. Ich bete, Kinder, nicht für mich. Ich will nicht gesund werden. Ich habe das Alter erreicht. Gott hat meine Gebete erfüllt. Der Jüngste ist aus dem Haus gegangen. Als er aus dem Haus ging, im September auf die Bibelschule, dann wurde mein Vater krank. Im Oktober hat er auch noch die Krankheit durchgemacht und im November ist er gestorben. Und meine Mutter hat gesagt, der will nur zu seinem Jesus. Der will nur zu seinem Jesus. Und ich habe ihm 8 Kinder geschenkt und so weiter, aber der will nur zu seinem Jesus. Weißt, er wusste, mein Leben ist vorbei. Er wollte zu Jesus, auch wenn er verheiratet war. Uns muss Jesus wichtiger sein als Mann und Frau und Kind und Kegel. Wie sterben Christen? Und ich habe das miterlebt, wie mein Vater gestorben ist. Der ist eingeschlafen, hat sich von den Kindern verabschiedet und kurze Zeit später, ein paar Tage später, ist er heimgegangen. Und zwar in allem Frieden. Ohne Todeskampf. Und ohne was? Wenn wir nicht das Haus bestellen, wir haben nur Kämpfe. Nur, ja, da bäumt sich alles auf in unserer Seele. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Wir müssen die Dinge loslassen, auch was wir für Gott getan haben. Ja, wir waren in kleinen Dingen treu. Wir taten, was wir konnten, mehr nicht. So, also, wie sterben Christen? Das ist mein Gedanke. Paulus sagt, ja, Sterben ist mein Gewinn. Entweder glaubst du an diese Bibelstellen, an die Aussprüche der Worte Gottes, oder streichst aus deiner Bibel raus, die existieren nicht. Also wir sollen uns mit der Realität auseinandersetzen, und gerade Leben und Tod sind Realitäten. Auf das geht uns die Bibel ein. Geboren werden und sterben. Alles hat seine Zeit. Prediger 3. So viele Menschen bekommen alles, was sie brauchen. Aber viele bekommen es auch nicht, was sie alles brauchen. Also sei nicht so gierig, nicht so geil auf diese materiellen Dinge dieser Welt, die vergehen. So wie dieser eine, ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Er hat geglaubt, Sozialismus wäre die Lösung für die Probleme dieser Welt. Aber was war? Das brach zusammen, da kam die Wende. Dann hat man sogar alles aufgekauft von der Treuhand. Dann war man in der Warteschleife. Viele Menschen denken, das Leben ist nur Schuften, Arbeiten, Hamstern und so weiter, sich selbst zu verwirklichen. Psalm 118, Vers 17, da heißt, dieser Psalmist sagt hier, ich werde nicht sterben, paradox, verrückt, Wahnsinn, sondern ich werde am Leben bleiben und ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Jetzt, wo sind wir denn? Wie sterben Christen? Ich werde nicht sterben, und Christen sterben dennoch. Die sterben anders als die Heiden und Gottlosen. Gläubige bleiben am Leben, auch wenn sie sterben. Halleluja. Denn Gott stellt sie, und Gott sagt klipp und klar, darüber sprach ich gestern, will ich nicht mehr alles wiederholen von gestern, aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist der Gott Lebendigen. Gott will mit den Toten nichts zu tun haben, in aller Liebe. Aber was ist mit den Leuten, die beerdigt werden? Manche fragen und sind entsetzt. Die Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Was ist mit den Toten? Und die Bibel sagt klipp und klar, Gott ist nicht ein Gott der Toten. Wenn Gott sich Abraham vorstellt, aber wenn Gott sich den Volk Israel vorstellt, dann sagt er, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Aber die sind schon längst tot. Die gibt's gar nicht mehr. Aber die leben bei Gott. Und wir sehen auch zum Beispiel bei Jesus in dem Gleichnis, da wird dieser arme Lazarus in Abrahams Schoß getragen. Und das sind 3.000-4.000 Jahre dazwischen. Gott ist nicht ein Gott der Toten, Gott ist ein Gott der Lebendigen. Die sind bei Gott, unsere Vorfahren. Gott ist ein Gott der Lebendigen, der Lebenden. Für Gott gibt es keinen Tod, für ihn gibt es keine Vergänglichkeit und keine Sterblichkeit, gar keine Zeit und kein Raum. Das alles jetzt und hier und heute. Wenn Gläubige sterben, beginnt für sie das Erzählen. Ihre Geschichte wird neu geschrieben. Ich denke nur, Apostelgeschichte 9, Vers 36, das ist Tabea, und die nächsten Versen noch, das ist Tabea. Wenn Gläubige sterben, da fangen die Leute an zu erzählen. Petrus, schau her, das hat mir die Tabea genäht, das hat mir die Tabea genäht, die hat meine Hosen kürzer gemacht, oder die hat mir ein Gewand genäht, oder die hat das und das gemacht, oder die alten Kleider geflickt, das hat die Tabea gemacht. Und weißt du, was da passiert? Und jetzt wird ein Wunder passieren. Verstehst du? Durch die vielen Taten, die Leute erzählen, das hat die Tabea gemacht, das hat die Tabea gemacht, dann kommt der Petrus rein, stürzt sich auf die Tabea, legt sich auf sie drauf und weckt sie auf. Die kann gar nicht sterben. Petrus hat gesagt, die kann gar nicht sterben. Wir brauchen die Schwester noch. Ihre Taten. Und für Petrus und eigentlich für die Juden grundsätzlich und für die Apostel auch, das waren auch heilige Menschen, war eine Sünde, einen Toten zu berühren. Die waren 7 Tage unrein. Aber Petrus legt sich drauf mit voller Macht. Tabea, komm her, wach auf. Du kannst doch nicht sterben. Bestell dein Haus. Ihr weißt, wovon ich spreche. Der Jude wäre 7 Tage unrein gewesen. Ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt. Sie hieß Emma. Und damals gab es noch keine Handys, aber ab und zu von der Telefonzelle habe ich nach Hause angerufen, wenn ich unterwegs irgendwo war im Land und Hausbesuche machte, habe ich meine Frau gefragt, ist alles in Ordnung? Ist was Schlimmes? Welche Anrufe bekommen? Ja, die Schwester Emma liegt im Sterben. Und dann fahre ich zu dieser Emma hin und da war eine andere Schwester schon da, die hat mit ihr gebetet, sie begleitet so im Sterben. Und ich komme rein, die hat schon des Todes, und ich sage, ich habe schon das Kinn hochgebunden und die Hände gefaltet, und der Arzt kommt in den nächsten Minuten. Ich komme hin und ich sehe, ich glaube an Totenauferweckung. Und ich habe mehrere Totenauferweckungen in meinem Leben erlebt, das ist nicht die einzige. Und ich komme rein und ich höre im Nebenzimmer, da streiten sich die Angehörigen. Wer kriegt die Kommode, wer kriegt den Pelzmantel, wer kriegt das, wer kriegt das, wer kriegt das. Ich gehe rein und sage, Emma, du kannst doch nicht sterben. und sagt, Johannes, wie bist du reingekommen? Pass auf, was da passiert. Und dann sagt die da drüben, die zanken sich, die wollen mein Fell auseinanderreißen oder Pelzmantel auseinanderreißen. Tatsächlich, und die haben das schöne Antiquitäten gehabt, diese liebe Schwester, und die haben sich gestritten, wer kriegt das, wer kriegt das. Und die Emma setzt sich hin und sagt, was ist da drüben los? Guck mal, Leute im Sterben oder Gestorbene schon und auf den Arzt warten, bis der Arzt den Tod feststellt, die wissen alles. Die sehen alles, die hören alles. Und was passiert? Ich gehe dann rüber und sage, Leute, hört auf mit eurem Quatsch. Ihr zankt und streitet euch über die Dinge, materielle Dinge, die vergänglich sind. Eure Mutter ist lebendig. Sagt er, nein. Doch, habe ich gesagt, die ist lebendig, die sitzt im Bett. Und ist noch in diesem Jahr noch bis nach Spanien in Urlaub gefahren. Verstehst du? Das ist alles drin. Weißt du, Leute, und so war es hier bei dieser Tabea. Verstehst du? Die hat das gemacht, die hat das gemacht und die hat das gemacht. Und die haben den Tod gar nicht so schmutzig gesehen. Die Juden haben den Tod als schmutzig gesehen. Wenn ein Rabbiner über den Friedhof ging, da war er gleich unrein. Ja, nimm das alles nicht mehr so dramatisch. Seit Jesus gestorben ist, hat der Tod keine Macht. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Man muss vor dem Tod keine Angst haben und vor den Toten auch nicht. Manche Leute haben Angst, verstehst du? Da kommen Geister, Gespenster, der Geist wandert da durch die Wohnung. Die meisten Christen, die Bibel nicht kennen, die glauben an Dämonen und die Bibel ist für sie ein Geisterbuch. Nein, wir leben in diesen Dingen, die gehören dazu. Die Lebendigen und die Toten, die gehören dazu. Als meine Mutter starb, ein paar Tage später hat Gott mir einen Traum gegeben. Wir wohnten so im Tal, in so einer Mulde und meine Mutter kommt runter. Und hat an der Hand meine Oma, die sehe ich noch, meine Oma und nur einige, die schon in der Ewigkeit sind, die schon tot waren. Und sage, Mutti, was wollt ihr da? Du bist ja tot. Dann sagt sie, nein, Johannes. Die Lebenden und die Toten gehören zusammen. Und so ist es auch hier. Weißt du, wir haben was Schönes. Mir gefallen die Herrnhuter Brüdergemeinde in Bautzen da hinten und da unten, vom Graf Zinzendorf. Die haben den oberen Chor und den unteren Chor. Die oberen singen vor und die anderen, die zurück, die noch Lebenden, die singen nach. Und auf Graf Zinzendorf, sein Grab, ich war dort auf dem Friedhof, ich habe die Geschwister dort besucht und dort gedient in den Gemeinden um Bautzen herum. Und von der Kapelle geht schnurstracks drauf, bergauf auf den Berg und dort liegt oben, die liegen Graf Zinzendorf und natürlich die Geschwister aus der Gemeinde. Also die obere Gemeinde und die untere Gemeinde. Und für mich war es so groß, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und die Gelüste zu schauen, die heiligen Gelüste zu schauen, wie geht's denen da unten? Was machen die? Was treiben sie? Die meisten Christen verstehen die Bibel nicht. Der Gläubige sagt hier, ich werde nicht sterben hier im Psalm 118, habe ich gelesen, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Jetzt kommt er. Verstehst du? Der mich zum Glauben geführt hat, der mich durchgebetet hat, der mich gesalbt hat, der mich getauft hat, der mich gesegnet hat. Jetzt kommt er. Verstehst du? Und weißt du, sie nehmen dich, was du für die Leute getan hast, ganz besonders für die Glaubensgeschwister, nicht für die Penner draußen auf der Straße, sondern was du für den geringsten einen meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan, sagt der Herr Jesus. Wir sterben, die Christen, das ist mein Thema. Und wir sollen eines wissen, wenn wir an Jesus Christus glauben, von dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn anerkennen, wo wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes, haben wir die Heilsgewissheit, so nennt die Bibel das, dass ich gewiss bin meines Heils, ich bin erlöst. Egal, könnt erzählen, was ihr wollt, könnt mich beschimpfen, könnt mich verfluchen, könnt mich kreuzigen, könnt mich in die Hölle werfen, wenn ihr wollt, aber ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut? Wir leben schon als Christen in einer anderen Welt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und dieser Psalmist sagt, ich werde nicht sterben. Selbst wenn ich sterbe, unsere Toten leben weiter. Ja, und wie viele Menschen haben das erlebt, dass, wenn sie drüben im Koma waren, plötzlich haben sie gesehen, das ist die Marie, das ist die Luise, das ist die Martha, das ist der Josef. Verstehst du? Die haben ihre Erlösten, ihre Lieben gesehen, die sind in der Ewigkeit. Und halt dich fest. Und ich habe Zeugnisse von Menschen, die in der Ewigkeit im Jenseits waren, im Koma waren, die haben Dinge gesehen, ja, auch der ist doch gar kein Christ, der war noch nie ein Christ. Auch die Nichtchristen werden in der Ewigkeit sein. Was hat Jesus zum Schächer gesagt? Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. War er getauft? War er konfirmiert? War er in der Kirche? Was war er? Der hat nur gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. So sterben Christen. Und seine Knochen wurden gebrochen. Jesus starb wenigstens nur anständig, dass er den Geist aufgab. Aber dem wurde der Geist ausgetrieben, die Knochen zerbrochen. Der Vater sagt zum verlorenen Sohn, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Jeder, der stirbt, vor allem, ich spreche jetzt vom Christen, wie sterben die Christen? Ist ein Unterschied? Und für mich persönlich gibt es einen Unterschied, muss einen Unterschied geben. Denn die Bibel sagt in Malachi Kapitel 3, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Leute, die nicht als Christen sterben, die Gott nicht gedient haben. Weißt du, was sie sagen? Was sagen Leute, die deren Leben zu Ende geht und sie haben ihr Leben nicht erfüllt nach dem Willen Gottes? Hätte ich bloß mehr gegeben, hätte ich bloß mehr geliebt, hätte ich mehr zugehört, hätte ich mehr Gutes getan, hätte ich nicht nur mein Geld gehortet, hätte ich wenigstens den Zehnten gegeben. Hätte ich bloß. Das sagen Leute, die nicht bereit waren. Und die Frage ist, angenommen, du müsstest jetzt sterben. Was würdest du alles machen? Was müsste bestellt werden? Was müsste geregelt werden? Hätte ich bloß. Jeder, der stirbt hier, wird bei Gott lebendig plötzlich. Ja, selbst wenn er alles verpasst hat, selbst wenn er aus dem Schweinestall kommt, ja, die Engel bringen ihn zurück nach Hause. Und es ist ja egal, wie lange du im Schweinestall warst, wie dieser verlorene Sohn. Ja, Gott freut sich über deine Heimkehr. Hör auf zu sagen, ich bin zu Gott gekommen. Du bist noch nicht zu Gott gekommen. Wir sind alle noch unterwegs. Alle miteinander, auch ich. Wir haben uns bekehrt. Wir haben uns für Jesus entschieden. Aber ich bin noch nicht heimgekehrt. Ich habe nur die Entscheidung gefasst. Ich will zu meinem Vater gehen und will sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und erst als ich, wenn ich an der Tür klopfe oder der Vater mir entgegenkommt, mich in den Arm nimmt und drückt und küsst, dann bin ich erst nach Hause gekommen. So viele haben nur den Wunsch, nach Hause zu gehen. Oh, zu Gott. Wir gehen zu Gott. Nein, wir müssen auch wirklich nach Hause gehen. Und der Vater erwartet uns. Und selbst wenn der verlorene Sohn mit leeren Händen heimkommt. Wir haben gestern auch über das Lied kurz was gesagt. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe bringen? Keine einzige Seele? Ja, manchmal ist es so. Manche Leute haben nichts getan. Keinen Menschen für Jesus gewonnen, keinen Menschen ermutigt, gar nichts. Nicht einmal eine Zwiebel, dass sie irgendjemand gegeben hätten. Sie waren geizig, nur für sich, nur ich. Und der Vater erwartet den verlorenen Sohn. Egal, was du in der Fremde erlebt hast, wie du dein Erbe verprasst hast, egal, was du erreicht hast, der Vater ist froh, dass du nach Hause kommst. So wie dieser schottische Prediger. Ja, der macht Kollekte, nimmt Kollekte auf, sammelt Opfer, aber da ist kein Opferbeutel da. Dann nimmt er seinen Hut und lässt seinen Hut rumgehen und der Hut kommt nicht mehr zurück. Und dann kommt der Hut trotzdem zurück, da war nicht viel drin. Dann sagt er, Herr, ich danke dir, dass ich wenigstens meinen Hut wieder habe. Und so ist auch Gott. Gott freut sich, wenn er dich wieder zurück hat, selbst mit leeren Händen. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden und der Herr rechnet ihm gar nichts vor, dein Vater. So, egal, auch wenn du mit leeren Händen heimkommst, dort sind sie mit einem Schlag gerettet, da ist alles vorbei. Wenn Christen sterben, die wissen, bei meinem Vater ist alles, was ich hier auf dieser Erde erlebt, erfahren habe, durchgemacht habe, vorbei. Die Schmerzen sind vorbei, das Elend ist vorbei, der Mangel ist vorbei. Die Depressionen sind vorbei, die Traurigkeit ist vorbei, das Leid und mein Kummer ist vorbei, die ganzen Kämpfe sind vorbei, ich habe den Lauf vollendet. Vorbei. Und genau, natürlich, die anderen werden sich, die nicht Christus haben, die nicht Vergebung erlebt haben, ja, die werden jammern und klagen, oh, hätte ich. Und Gläubige, wenn sie sterben, sie sind ja frei wie ein Vogel aus dem Käfig entronnen. Sie leben jetzt in der Freiheit, und zwar die wahre Freiheit. Und Gott wird abwischen alle Tränen aus ihren Augen. So steht es in der Bibel. Aber wenn einer Gott nicht kennt, da wird Gott nicht sein Taschentuch holen und die Tränen abtrocknen. Du wirst sagen, du hast an mich nicht geglaubt, du wolltest mit mir nichts zu tun haben. Es ist ein Unterschied, der dem Herrn vertraut und nicht. Einer, der den Namen des Herrn kennt und den Namen nicht kennt. Weißt du, das Wichtigste, was ist, dass wir ständig den Namen des Herrn anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und deshalb ist es so wichtig, lerne den Namen Jesus auswendig, dass du sogar im Schlaf den Namen sogar buchstabieren kannst. Jesus, Jesus, oh, wie süß klingt Jesu Name. Jesus, mein Jesus, das reicht vollkommen aus, um gerettet zu werden. Wenn du den Namen Jesus anrufst, wirst du gerettet, steht in der Bibel. Egal wo du bist, selbst wenn du im Feuerofen bist, selbst wenn du in der Hölle bist, und egal wo du bist, in Schwierigkeiten, rufe den Namen Jesus an. Denn der Name Jesus ist ausschlaggebend für unsere Rettung. Jesus, ich werde kein Fremdling dort sein, oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Ja, und im Himmel geht die Party weiter, das Fest weiter. Ich kenne meinen Heiland. Ich bin erlöst. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Einfach Jesus. Lern den Namen Jesus. Wenn du nach Hause gehst, Schritt für Schritt, dann der Name rettet dich. Der Name Jesus. Egal wie nutzlos dein Leben war, egal wie du dein Leben verprasst hast, Gott liebt dich bedingungslos und zwar wegen Jesus. Weil du ihn kennst. Der kennt meinen Sohn. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt. Da ist ein reicher Großgrundbesitzer gestorben, der hat Bilder, Gemälde gesammelt und so weiter. Über seinen Schreibtisch hing ein Bild und auch das Bild wurde zur Versteigerung dann ausgeschrieben. Und da war der Tag der Versteigerung und ja, da kamen viele Leute, denn die wussten, der hat ganz tolle Bilder, die wollten diese Bilder ersteigern. Und dann nimmt der Auktionär das erste Bild und sagt, wer will dieses Bild? Es war so ein kindliches Bild, so ein naives Bild. Aber dieses Bild hing bei dem Großgrundbesitzer über seinen Schreibtisch. Wer will das Bild? Mit, glaube ich, $10 haben sie angefangen, diese Versteigerung. Keiner hat sich gemeldet. Da geht der Gärtner vorbei. Der wusste, der Mann, der Großgrundbesitzer, der liebte dieses Bild. Das Bild war für ihn alles. Und er sagte, ich, und hat das Bild ersteigert. Und dann sagt der Auktionär, und hiermit ist die ganze Auktion geschlossen. Denn im Testament steht, wer das Bild des Sohnes hat, der hat die ganze Sammlung. Alle Bilder. Wer das Bild des Sohnes hat, das war das Bild von seinem Sohn. Und deshalb, wenn du das Bild Jesu hast, in deinem Leben, in deinem Herzen, gehört dir der ganze Himmel. Halleluja. Die ganzen Schätze der Herrlichkeit, sein Gold und sein Silber, seine Perlen, seine Edelsteine. Wenn du stirbst, du fällst in die Hände Gottes. Und deshalb, wenn du Jesus hast, kriegst du alles. Nicht jetzt. Verstehst du, jetzt kriegst du wahrscheinlich gar nichts. Dir wird noch alles genommen, wenn du hier auf dieser Erde bist, wenn du ehrlich bist. Durch Jesus haben wir einen gnädigen Gott. Und wir brauchen die Gnade nicht mehr zu verdienen. Wer den Sohn Gottes hat, und der verlorene Sohn will nur noch ein Tagelöhner sein. Stell dir vor, der sagt, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Ich will nur ein Tagelöhner sein. Was ich arbeite, was ich verdiene, ich will die Gnade einfach ausleben. Dein Tagelöhner sein. Und den Rest überlässt es seinem Vater. Und der Vater tut ihm nichts Böses. Er hat gute Gedanken über sein Leben, über seinen Sohn. Und sagt, du bist nicht ein Tagelöhner. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe mal in einer Evangelisation 3 Wochen lang über den verlorenen Sohn gepredigt. Ich bin so begeistert über diese Geschichte. Denn da stecken so viele Wahrheiten drin. Wie heißt das im Psalm 116, Vers 15? Der Tod seiner Heiligen. Mein Thema ist, was ist, wenn Christen sterben? Der Tod seiner Heiligen ist wertvoll. Psalm 116, Vers 15. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer, sagt eine andere Übersetzung. Wenn ein gläubiger Mensch nach Hause geht, ein Überwinder, ein Bewährter, ja, ein Held, ein Kämpfer, der vom Schlachtfeld nach Hause kommt, das ist wertvoll. Jetzt kommt der wohlverdiente Krieger nach Hause. Der hat den Glauben gehalten, der hat den Kampf gekämpft, der hat den Lauf vollendet, der kommt nach Hause. Ist ein Unterschied, wenn ein wahrer Christ, ein Diener Gottes nach Hause geht. Und ich meine, nicht nur ein Prediger. Manche Leute denken, Diener Gottes sind alles nur Prediger. Nein, Diener Gottes sind die Menschen, die den Willen Gottes tun. Ich muss den Willen Gottes auch tun für mein persönliches Leben. Nicht, dass ich predige, das ist mein Beruf. Aber meine Berufung ist ganz was anderes, dass ich der Heiligung nachjage, ohne niemand den Herrn sieht. Ich muss an mir selber arbeiten. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Das ist auch Wort Gottes. So, es ist ein Unterschied, ob ein Kind Gottes stirbt und alle müssen sterben. Wie kommen wir nach Hause? Stirbt einer, der Gott dient, oder stirbt einer, der Gott nicht dient? Und es ist ein Unterschied. Und ich sage dir, der Unterschied ist groß. Als Jesus starb, als er den Willen Gottes vollbrachte und sagte, ich habe es getan, was ich tun konnte, ich habe es vollbracht, und hat nicht viel gebracht. 3 Jahre, guck mal, ich predige schon über 30 Jahre in Berlin. Ja, und der Herr Jesus hat nur 3 Jahre gepredigt, 3 Jahre gedient. Ich habe mein Werk getan, sagt er. Und was passiert, als er stirbt? Die Sonne verdunkelt sich, der Vorhang im Tempel zerreißt, die Erde bebt. Gott ist gnädig und die Leute sind erstaunt. Sogar der römische Soldat, das war wirklich ein Sohn Gottes. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn die Erlösten heimkommen, ist ein großer Unterschied. Da bebt die Erde, die Sonne verliert den Schein, der Vorhang im Tempel zerreißt. Nur nebenbei. Und wenn die Gottlosen sterben, soll ich dir sagen, auch was da passiert? Lies mal die Psalmen. Die Gottlosen sind wie Spreu. Ja, pustet der Wind dahin und da ist niemand, nichts mehr da. Ihr Leben ist wertlos, aber das Leben der Gläubigen, die Jesus lieben, auch wenn sie in aller Schwachheit ihm dienen, ist wertvoll. Natürlich hier auf dieser Welt, da macht man großen Pomp, wenn da so ein Prominenter stirbt. Da wird noch aufbewahrt, aufgebahrt und dann gehen alle vorbei und wollen den sehen, verstehst? Ja, aber wenn ein Gläubiger stirbt, der wird verscharrt irgendwie. Gott weiß, wo deine Seele liegt. Als Jesus starb, wie gesagt, der war verachtet, verspottet, aber Gott hat sich zu ihm bekannt. Und Geschwister, das ist das Allerwichtigste, wenn wir heimgehen. Wer bekennt sich zu uns, der Teufel oder Gott? Die Welt, die bekennt sich auch. Ja, das war ein Schauspieler, was der alles, wie viele Filme der gedreht hat oder die, oder was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Aber sie haben ihr Lohn dahin. Aber der Gläubige, der wird erst belohnt, wenn er nach Hause kommt. Wir kriegen unsere Belohnung nicht hier auf dieser Welt. Wir kriegen hier keinen Dank auf dieser Welt, aber erst im Himmel. Und sie werden ihn aufnehmen in ihren Hütten. Lies dieses Evangelium, diese Geschichte. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Verteilt dein Geld auf der Straße oder wo auch immer. Mach was Gutes mit deinem Geld. Schaff, weißt du, wir können den Himmel nicht kaufen, wir können den Himmel nicht verdienen, aber wir können uns Freunde schaffen mit dem, was wir besitzen, mit dem, was wir können, mit dem, was wir sind. Wir können uns Freunde machen. Und die werden uns aufnehmen. Ja, der hat mich jeden Monat angeschrieben. Und der hat mir so schöne Worte gesagt. Tolstoi erzählt eine Geschichte. Immer wieder so. Er schreibt nette Geschichten. Ich mache Tolstoi. Ich glaube, ich habe die ganze Sammlung von Tolstois Werke zu Hause. Und da wird eine Geschichte erzählt. Da kommt ein böser Mensch in den Himmel. Petrus steht an der Tür und sagt, ja, was kannst du vorweisen? Du willst ja in den Himmel, du willst gerettet werden. Was hast du, was kannst du vorweisen? Was hast du Gutes getan? Da sagte er, ich war ein böser Mensch, ich habe nur Böses getan. Ich habe Leute ermordet, bestohlen und was weiß ich. Ja, hast du nichts Gutes getan in deinem Leben? Dann sagte er, ich wüsste nicht. Dann sagt Petrus, er denkt nur an die Zwiebel. Was denn, an Zwiebel? Ja. Da war eine alte Frau, die hat dich um eine Zwiebel gebeten, die war in Not und sie hat dich gefragt, hast du eine Zwiebel? Die hast du sogar gestohlen, die Zwiebel. Das war nicht deine Zwiebel, aber du hast der Frau eine Zwiebel gegeben und die Frau war glücklich, die war so dankbar und die ist jetzt bei mir im Himmel und die dankt und sagt, wann kommt der Mann, der mir die Zwiebel gegeben hat? Ist eine Geschichte, eine Story. Da steht aber, da steckt so viel Wahrheit drin und sie werden euch aufnehmen in ihre Hütten. Ja, Gott nimmt Notiz von Kleinigkeiten in unserem Leben, sogar von der Zwiebel. Wie steht es in der Bibel, Matthäus 25? Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, Glas Wasser. Du hast jemandem ein Glas Wasser gegeben, jemand gestärkt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan? Ja, wo, Herr? Hab's noch nicht gesehen, weiß ich nicht. Was passiert, wenn ein Jünger Jesus stirbt? Sein Tod ist anders als alle anderen Tode. Der erlebt die Erlösung. Der ist befreit aus seinem Gefängnis, so wie die Kinder Israel aus Ägypten rausgeführt worden sind. Die haben die Wüste hinter sich. gelassen. Sie sind durch den Jordan gegangen und Jordan ist ein Fluss des Todes, ein Symbol des Todes, durch den Jordan gehen. Und sie betreten das gelobte Land. Und wenn der Gläubige stirbt, der streift sein altes Leben, so wie die Schlange, die Haut ab und sie bekommen neue Haut. Wir werden neu eingekleidet, so wie dieser verlorene Sohn, der bekommt ein neues Kleid, bringt das beste Kleid, nicht irgendein Kleid von Caritas oder vom Roten Kreuz, nein, das beste Kleid. Ja, und dann kommt er wieder in seine Berufung, du bist mein Sohn, du bist kein Tagwerk, Tagelöhner. Er wird belohnt und wird ausgezeichnet für seine Treue, für seinen Dienst, der Diener Gottes, der nach Hause kommt. Er wird entschädigt, er bekommt Lastenausgleich. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich weiß schon, was es ist. Wir, als wir aus der Sowjetunion kamen, hier, was wir alles dort aufgegeben haben, hat mein Vater Lastenausgleich bekommen. Verstehst du, was wir dort alles gelassen haben? Und du kriegst von Gott Lastenausgleich für alles, was du hier zurücklässt. Dann wird, weißt du, da kommt niemand und, ja, und mein Vater hat das angegeben und die haben alles nur aufgeschrieben, was er alles aufgegeben hat und ja, und die deutsche Botschaft dann in Moskau hat es nachgeprüft und wir haben Lastenausgleich bekommen. Der Himmel prüft nach, ob wir es würdig sind, ob wir wert sind, haben wir das wirklich verdient? Du wirst belohnt und ausgezeichnet für deine Treue, für dein, ja, du bist jemand nur an die Seite gestanden, du hast jemand die Hand nur gestreichelt, als er gestorben ist. Verstehst du? Was ist das so viel? Da fragst du auch manchmal, was ist das für so viele? Die 5 Brötchen und die 2 Fischlein. Was ist das für so viele? Darum muss ein Christ keine Angst haben vor dem Tod. Ein gläubiger Mensch weiß, das Beste kommt doch. Was jetzt ist, ist nur Wassersuppe. Verstehst du? Gar nicht Rede wert. Das Beste kommt noch. Alle meine Träume gehen in Erfüllung. Und ich spreche für mich selbst. Denn ich ja, bereite mich auf meine Ewigkeit vor. Denn ich weiß, ich werde auch eines Tages zum Heiland gehen. Und der schwärzeste Tag im Leben eines Menschen, dass er seine Seele aushaucht, ist sein bester Tag. Der schönste Tag. Weißt, es war ein schöner Tag, als Jesus in mein Leben kam. Aber da habe ich nicht viel gehabt. Bei mir, ich bin ja gläubig geworden, aber mehr auch nicht. Aber wenn ich jetzt nach Hause komme, von einem Schlachtfeld hier, von Berliner ja, Acker, wenn ich nach Hause komme, dann fragt der Herr, was hast du getan? Und ich kann sagen, Herr, ich habe in aller Schwache dir gedient. Ich habe getan, was ich konnte. Und das ist so wichtig. Tu nur, was du kannst. Und zwar für Jesus. Und solange wir hier leben, leben wir in einer gefallenen, verdorbenen, versauten, vergammelten, verkommenen Welt. Ich komme nach Hause. Aus dem Schweinestall. Ja. Weißt du, auch wenn in dieser Welt alles Mögliche ist und ein gutes Leben hast, aber dort, wenn du in die Herrlichkeit kommst, weißt du, was dort ist? Das ist mehr als nur vergoldete Wasserhähne. Ja. Wenn wir sterben, verlassen wir diesen Saustall, diese Dreckbude, dieses Dreckloch. Das ist es ja. Das ist jetzt CO2. Wir werden bald vergast. Und alles, was so in der Welt passiert ist. Die Welt geht bergab. Sie wird schmutziger und ist schmutzig. Weißt du, die Umweltverschmutzung ist so gewaltig, es darfst du kein Diesel mehr fahren, es darfst du das bald nicht mehr fahren, verstehst du? Die Welt geht zugrunde. Die Welt geht zugrunde. Deshalb freue ich mich, wenn es nach Hause geht. In dieser Welt fühlen wir uns gar nicht so mehr wohl. Ein großes Problem bei vielen Christen ist, warum sie nicht richtig sterben und nicht nach Hause gehen. Ich sage dir, denen geht es viel zu gut. Die haben Heizung, die haben Mikrowelle, die haben Waschmaschine, die haben Trockner, die haben alles möglich. Ja, die haben keine Not. Aber wenn du Not hast, da sehnst du dich, lieber Gott, hol mich heim, hol mich heim, hol mich heim. Aber uns geht es blendend. Wenn ich krank bin, habe ich einen Doktor. Wenn irgendwas fehlt, muss ich nur ans Telefon gehen und anrufen. In dieser Welt fühlen wir uns so sauwohl. Aber wenn das alles nicht mehr so ist, und deshalb erlaubt der liebe Gott, dass im Alter dir das Essen nicht mehr schmeckt, du nicht mehr richtig siehst, deine Mühle nicht mehr richtig malt, verstehst, alles Mögliche, dass es dir übel geht. Ja, und du sagst, oh Gott, auch dieses möchte ich nicht. Weißt du, ich möchte so, wenn es möglich, so schnell wie möglich bei dir sein. Weißt du, die meisten Leute haben keine Sehnsucht nach dem Himmel. Aber wenn du eine Sehnsucht nach dem Himmel hast, so wie mein Vater, ich gehe zu meinem Jesus. Ich habe alles gehabt, was ich wollte. War ich verheiratet, habe ich Kinder gehabt, bin ausgewandert aus der Sowjetunion, ich war Bauer, ich war das, ich war das, ich war das, ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Heiland. Wenn Christen sterben, das ist für sie mehr als nur ein Heimgang. Sie werden abgerufen, sie haben ihre Pflicht erfüllt, sie haben ihre Arbeit getan, ihren Auftrag erledigt, ihr Werk vollbracht. Und jetzt, der Einsatz ist abgeschlossen. Jetzt geht's nach Hause. Wenn du das weißt, ich habe mein Bestes gegeben. Wenn Christen sterben, gehen sie nach getaner Arbeit zu Gott zurück, wieder zurück. Ihr Tagwerk ist vollendet. Und Tagwerk ist das, was ein Mensch am Tag schafft. Das ist Tagwerk. Sie haben eine Vereinbarung erfüllt, die sie mit Gott getroffen haben. Jetzt bitte, ich will noch ein paar Sachen sagen, was mir wichtig erscheint, denn ich möchte dir helfen, dass du verstehst, was ist, wenn Christen sterben. Schau, das Gleichnis Jesu von den einen, die kamen morgens um 7, haben sie angefangen zu arbeiten, der andere hat mittags um 12 angefangen zu arbeiten, die anderen haben kurz vor Feierabend angefangen zu arbeiten und da gab es welche, die sogar noch eine Stunde vor Feierabend auch noch angefangen zu arbeiten und alle haben den gleichen Lohn bekommen. Das ist ja antisozial. Das ist ungerechtfertigt. Der eine schafft den ganzen Tag und er kriegt genau das Gleiche. Und der andere arbeitet nur eine Stunde, kriegt auch das Gleiche, wie der vor einem Tag den ganzen Tag gearbeitet hat. Weißt du, im Dienst, da fragt man sich, was bekomme ich? Was bekomme ich? Und wir haben eine Vereinbarung mit Gott. Und bei jedem ist die Vereinbarung anders. Der andere fängt morgens um 7 an und arbeitet bis zum Feierabend. Der eine ist ja schneller fertig. Sein Auftrag ist schwerer. Bei dem anderen ist der Boden härter, bei dem anderen ist der Boden weicher. Ja, bei dem einen wird es mehr verlangt, von dem anderen wird es weniger verlangt. Was sagt die Bibel? Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Ich will dir nur helfen, versteh das Leben. Und Sterben ist das Leben. Der eine ist früher vollendet. Und ich habe in Heilbronn ein junges Mädchen beerdigt, die war so süß. Ein blondes Kind, ein nettes, süßes Kind. Und mit 17 stirbt sie, so plötzlich und unerwartet. Stirbt sie. Und ich habe kein Bibelwort. Was soll ich der Mutter sagen über das Kind? Und weißt du, was meine Predigt war? Ich habe gebetet, zuerst mal den ganzen Tag gebetet. Habe gesagt, lieber Gott, gib mir einen Text. Was soll ich predigen? Und dann hat Gott mir einen Text gegeben. Es gibt Frühvollendete. Die war für mich eine Frühvollendete. Eine 17-Jährige, Frühvollendet. Sie hat ihre Arbeit getan. Sie liebt den Heiland, sie hat immer in der Bibel gelesen, sie war fast in jeder Gemeindestunde eine Frühvollendete. Ich frage mich manchmal, in der Bibel haben wir ganz kurz, nachdem die Gemeinde explosionsartig gewachsen ist, da wurde der Jakobus ermordet. Und der hat nicht einmal 3 Jahre für Jesus was arbeiten können, der wurde ermordet durch den Herodes. Und auch dieser Mann war ein Frühvollendeter. Und schau den Johannes an. Der Apostel Johannes, der bekommt die Offenbarung der Apokalypse und die Geschichte oder die Überlieferung sagt, er war fast 100 Jahre alt. Und im hohen Alter bekommt er die Apokalypse, die Offenbarung. Und ja, so lang. Und da streiten sich noch Petrus und der Johannes. Oh, der Herr sagt, wenn ich will, dass er lebt, bis ich wiederkomme, dich geht das gar nichts an. Kennst du diese Geschichte? Und der bekommt diese Offenbarung, ein gewaltiges Trostbuch für uns Menschen. Ja, er musste viel Leid und Elend erleben, sogar hautnah. Und dann kam die Zeit für die Offenbarung, die musste reif werden, die Zeit für die Apokalypse. Ja, die Gemeinde müssen lau und träge werden, da muss Streit werden. Und die Botschaft, die Johannes in Ephesus hatte, er war dort Bischof in Ephesus, die sagt, Kindlein, habt euch Liebe. Was, der wurde mit einer Bahre immer in den Gottesdienst getragen, so sagt uns die Überlieferung. Ist ja egal, aber er sagt, Kinder, habt euch lieb, habt euch lieb. Das muss sehr viel Streit in der Gemeinde in Ephesus gewesen sein. Paulus sagt ja, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe unter euch kommen. Aber das muss er alles erleben, damit er es beschreiben kann, die Apokalypse, die Offenbarung des Herrn. Manche müssen viel standhalten. Wir können nicht vorzeitig die Welt verlassen. Wir müssen zuerst unser Werk tun. Und der eine von 7 Uhr morgens bis abends und der andere ab 12 Uhr über die Mittagszeit. Gott will, dass wir unsterblich werden. So wie Johannes mit seiner Offenbarung. Das einzige prophetische Buch in der Bibel ist die Offenbarung. Aber da steckt so viel Potenzial drin. Da steckt so viel Trost drin in diesem Buch. Wenn Christen sterben, Engel stehen an ihrem Bett. Hör mir gut zu. Die tragen die Erlösten heim. Halleluja. Du musst nicht fliegen mit deiner Raumkapsel oder was weiß ich, mit deiner Sputnik in den Himmel zu dem lieben Gott. Du wirst heimgetragen. Wir werden von den Engeln gesammelt und die Engel trennen Spreu vom Weizen. Da musst du nicht gleich so korrekt und so pingelig und perfekt sein. Die Engel werden Spreu vom Weizen trennen, auch bei dir. Komm, das lass da, 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 das lass da. Das, was nichts war, was so ein Fleisch war, was menschlich war, was so, ja, nicht richtig war. Was nehmen wir mit? Ja. Wenn du eine Reise machst, eigentlich, wenn du eine Reise machst, und ich muss ehrlich sagen, bei uns war immer ein Problem, wenn wir im Urlaub gefahren sind, wir haben zu viel mitgenommen. Es ist zu viel mitgenommen. Das haben wir gar nicht gebraucht groß in den Ferien. Wir nehmen so viel mit. Deshalb, was brauchst du für die Reise in die Ewigkeit? Wenn wir sterben, wir gehen in das Land der Lebendigen. Wenn Christen sterben, sie sind kostbar für Gott, unbezahlbar, wertvoll, nicht mit Gold und mit Geld aufzuwiegen. Das verstehen diese materialistischen Menschen hier in dieser Welt, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Die leben so weit weg von der Realität des Lebens. Und ich sage dir noch eines, im Tod sind alle Menschen gleich. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, alle gleich. Und wohl dir, wenn du als Christ bist und kannst sagen, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn, nicht ein Verlust. Für die anderen ist nur ein Verlust, eine Katastrophe. Und je nachdem, wie man gelebt hat, worauf meine Prioritäten gesetzt waren, das bestimmt mein Leben, meine Ewigkeit. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das ist, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Die meisten Leute wissen gar nicht, was Heiligung ist, haben noch nie was gehört davon. Heutzutage wird darüber nicht mehr gepredigt. Aber jaget nach der Heiligung, steht in der Bibel. Nicht alle, die getauft, bekehrt sind, die in der Gemeinde waren, die an Gottesdiensten teilgenommen haben, die Predigten von Pastor Matthäus gehört haben, werden im Himmel sein. Nein, sondern Menschen, die den Willen Gottes getan haben. Und zwar zu Hause, privat. Nicht irgendwo groß in der Gemeinde, sondern zu Hause. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier bei mir daheim. Ja, nur die werden dort im Himmel sein, die unter dem Segen Gottes lebten, wo Gott seine Bestätigung gegeben hat. Das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, die dem Wort Gottes gemäß entsprechend gelebt haben. Wer so gelebt hat, der stirbt gerne und hat nichts zu befürchten. Wovor? Ich gehe zu meinem Vater, der wartet auf mich. Und jeder Gläubige weiß, dass er niemals absolut vollkommen ist. Also ich möchte dir diesen ganzen Fimmel wegnehmen. Niemand ist perfekt. Selbst der Heiligste hat Fehler. Der Heiligste, ja, der Apostel. Petrus hat sogar geheuchelt, verstehst du? Und selbst mit dem Heiligen Geist zusammen. Ja, zuerst, er wusste ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und dann doch, als dann der Jakobus mit seiner Clique kam, die haben sich plötzlich auf die andere Seite gesetzt, im Haus des Hauptmanns, des Cornelius. Ja, der hat geheuchelt. Wir sind alle schwach und trotzdem sind wir Heilige, wenn wir nach Hause gehen. Halleluja. Viele Gebete sind auch in unserem Leben unerfüllt und unbeantwortet geblieben. Oft sind wir durchgefallen. Satan begehrt euch zu sichten. Und wir sind durchgefallen und haben versagt. Aber das ist kein Problem. Wir leben aus der Gnade Gottes. Gott liebt uns bedingungslos. Ja, und wir müssen uns immer wieder prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich nicht auf dem richtigen Weg. Wie oft habe ich mich verirrt? Und wenn du ehrlich bist, du hast auch Irrtümer in deinem Leben gehabt. Du bist einen falschen Weg mal gegangen, in eine falsche Richtung. Und das sind Probleme. Ich habe eine russlanddeutsche Frau beehrigen dürfen, die war erst frisch bekehrt, nicht mal getauft. Und ja, und die starb, eine ältere Dame, und es hatte die Beerdigung, aber ich finde wieder kein Bibelwort. Was soll ich am Grab sagen dieser Frau? Die ist gerade bekehrt, die ist noch nicht mal getauft, die hat nicht mal mich gefragt, ob ich sie taufen werde, die kam gar nicht auf die Idee, getauft zu werden. Und die haben mir Gedanken gemacht. Und dann bekomme ich ein Bibelwort, das, was mir unheimlich selber sehr viel geholfen hat. Und der Herr wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Und das hat mich so getröstet, das tröstet mich immer wieder. Diese alte Frau, bei dieser Beerdigung habe ich so viel Trost bekommen. Und er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Wenn ich im Himmel ankomme, tu, bei mir fehlt es noch eine ganze Menge. Bei dir auch, bei uns allen. Niemand ist so heilig und so gerecht und so fromm, dass er nichts mehr eine Sünde nachweisen kann. Ja, wir fallen alle mannigfaltig und er wird ausfüllen unseren Mangel mit seinem Reichtum. Wenn Christen sterben, die wissen, Gott wird meinen Mangel ausfüllen. Und ich spreche von der Treue Gottes. Gott lässt uns nicht fallen und ich werde nicht sterben, sondern ich werde seine Werke verkündigen in der Ewigkeit Gottes. Ich habe euch gestern erzählt, was ich schon gesehen habe in einer Ekstase, in einer Vision, in einer Entzückung. Und jetzt muss ich lernen, so gut ich kann. Ich muss mein Bestes tun. Solange hält Gott uns am Leben, bis wir unseren Auftrag erfüllt haben. Ja, ich muss von 7 Uhr bis abends 12 Uhr oder bis Mitternacht arbeiten. Ja, bleibt nichts erspart. Wir haben hier einen Bruder in der Gemeinde. Seine Frau ist in den letzten Wochen, Monaten gestorben. Dann sagt er, oh Bruder, mal tut es. Am liebsten wäre ich gestorben mit meiner Frau. Verstehst du? Am liebsten wäre ich gestorben mit meiner Frau oder für meine Frau und die würde heute noch leben. Ja, was ist? Der eine stirbt früher, der andere später. Gott hält uns am Leben so lange, bis wir das gelernt haben, was wir lernen sollten. Er gibt uns Krisen, Katastrophen, Stürme und so weiter, bis wir der Norm Gottes entsprechen. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Gott verlässt uns nicht, so wie er Josua nicht verlassen hat, bis er das gesamte gelobte Land eingenommen und erobert hat. Christen sterben anders. Sie schließen ihr Leben ab und sagen, Gott, ich danke dir. Du hast mir alles gegeben, was ich wollte. Ich sterbe nicht lebensmüde, sondern lebenssatt. Das ist der wesentliche Unterschied mit Christen und Nichtchristen. Nicht lebensmüde. Oh Gott, ich kann nicht mehr, will nicht mehr. Nein, ich habe alles gehabt. Ich war verheiratet, habe Kinder gehabt. Ich habe Gott gedient, ich habe Gott nicht gedient. Ja, ich habe alles miteinander gemacht. Ich habe nichts zu bereuen. Christen sterben anders. Sie schließen ihr Leben ab. Ja, doch viele Christen sterben ohne all diese Dinge. Sie, die bereuen, die beweinen. Wahre Christen sind getrost, wenn sie sterben. Wahre Christen müssten die Tiefen durchgehen, die mussten Krankheit durchgehen, die mussten Krisen durchmachen, die mussten Enttäuschung durchmachen. Natürlich, jeder Abschied ist schwer. Stell dir mal vor, ich wandere nach Amerika aus. Und ich muss hier auf Wiedersehen sagen. Verstehst du? Und es tut weh und ich weiß nicht, wenn ich zurückkomme, ob ich euch noch sehe. Wahrscheinlich nicht. Und so ist es auch hier, wenn wir sterben. Wir wissen, wir gehen, aber für uns als Gläubige gibt es ein Wiedersehen. Halleluja. Deshalb, wenn ich mich verabschiede und am Grab irgendwo bei Christen bin und sage, auf Wiedersehen. So und so, verstehst du? Ich sage, auf Wiedersehen. Ich weiß, ich werde meine Schwester, meinen Bruder, meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, ich werde sie bei Gott wiedersehen. Und wir sehen uns hier nicht zum letzten Mal, ihr Lieben. Das ist christliches Sterben. Die meisten haben keine Sterbekultur. Wir gehören im Leben und im Tod zusammen. Gott ist ein Gott unserer Väter. Und wir werden versammelt zu unseren Vätern. Leider ist in unserer Zeit die Familie gestört. Aber für Gott existiert die Familie und auch deine Familie. Wenn Christen sterben, sie haben einen Trost, einen Tröster an ihrer Seite, das ist der Heilige Geist. Gib dich nicht auf. Und die Bibel sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wenn du keinen Gott hast, dann gute Nacht. Dann kauf dir gleich ein Bettlaken, um deine Tränen abzutrocknen. Das wird nichts bringen. Der Teufel wird und kann dich nicht trösten. Karl Marx kann dich auch nicht trösten. Verstehst du? Das Kapital kann dich nicht trösten. Die Humanisten können dich nicht trösten. Wahre Christen, und nicht nur wahre Christen, alle Christen müssen durch das Tal des Todes gehen, der Todesschatten. Aber wir haben einen Hirten und der Herr sagt, ich bin bei dir. Auch im Tal des Todes, dein Stecken, dein Stab trösten mich und du trägst mich durch. Christen sterben nicht verzweifelt und hoffnungslos. Der Tod ist keine Sackgasse für uns. Sondern nur eine Einbahnstraße. Es geht weiter, näher, mein Gott, zu dir. Zu dem Gott, den ich kenne, für den ich brenne, in dessen Hand mein Leben ist. Für mich ist der Tod nur ein Nachhausegehen. Wo ist dein Mann, deine Frau, was ich in Russland erlebt habe? Das ist so toll, was die Leute dort denken. Er ist bei Jesus. Sie ist bei Jesus. Weißt du, dass deine Lieben bei Jesus sind? Ja. Niemand kann hineinkriechen in eine und weiß, aber Jeder, der an Jesus glaubt, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der hat jetzt schon das ewige Leben. Und der wird, eigentlich in der richtigen Übersetzung heißt, der wird nimmermehr sterben. Kannst du das vorstellen? Das heißt, ja, dass der Tod hier damit seine Endgültigkeit verloren hat. Das ist Unsterblichkeit. Und die Erlösten wissen, die Welt ist hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden. Dort wird Jubel sein. Dort wird endlose Freude sein. Und weißt was für eine Freude? Wenn wir nach Hause kommen, sobald du durch die Tür des Himmels schlüpfst, da werden die Engel applaudieren. Und es wird Jubel im Himmel sein über jedem Heimkehrer. Nicht nur, wenn er sich hier bekehrt. Das ist auch Freude. Da freuen sich die Menschen. Aber das ist noch nicht endgültig. Ich kann jederzeit abfallen. Ich kann jederzeit Gott absagen. Aber wenn ich durch das Tal des Todes gegangen bin, dann jubeln die Engel. Jetzt kommt er. Halleluja. Jetzt. Der hat gekämpft. Der hat den Lauf vollendet. Und da wird Jubel sein. Deshalb freue dich nicht so früh. Die Engel freuen sich. Ich will dich korrigieren. Weißt du, ich bin sehr kritisch mit der Bibel. Und ich frage, ist das wirklich so? Wann ist das so? Tod und Sterben sind also für den Christen kein Unglück, keine Katastrophe, sondern jetzt, wie der verlorene Sohn, ich komme nach Hause und werde vom Vater empfangen, da wird Musik aufgespielt, wird getanzt, gejubelt, gejauchzt. Die Wiedergeborenen, die sind Heimkehrer, die kommen aus dieser Erde, aus dieser Hölle raus nach Hause. Die Christen werden nicht mehr sterben, wir sind in dieser Einbahnstraße, es gibt für uns kein Zurück mehr. Dort wird keine Klage mehr sein, kein Leid, kein Geschrei. Wenn Christen hier sterben, dann gehen sie zu ihrem Liebhaber, so wie mein Vater. Ja, du liebst den Herrn Jesus mehr wie mich. Dann sagt er, ja, der bedeutet mir unheimlich viel. Und er ist gegangen. Meine Mutter hat Gallenkolik bekommen. Mein Mann liebt mich nicht. So viele Christen, die denken nur an menschliche, an fleischliche Liebe. Aber diese Liebe hört eines Tages auf. Es gibt eine ewige Liebe. Und wir gehen zu Jesus, unserem Liebhaber. Wenn Christen hier sterben, die gehen zu dem, den sie gesehen haben, den sie erlebt haben, dem sie vertraut haben, dem sie alles gegeben haben. Und für sie ist das kein Unglück und keine Katastrophe. Ich denke nur, der Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dafür gibt es keinen Ersatz in dieser Welt. Die Welt kann dir das nicht anbieten. Wenn ich noch lebe, ja, ich bin froh, dass ich noch leben darf. Dann will ich noch Frucht bringen für die Ewigkeit, so gut ich kann. Wenn ich tot bin, trage ich keine Früchte mehr. In aller Liebe. Deshalb, Paulus hat ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, was ich wählen sollte, leben oder sterben. Zwei Wünsche habe ich. Ich bin immer hin und her gerissen. Und das ist der Apostel Paulus, das sind auch wir als Christen. Ich habe noch so viel zu tun. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 21, für euch wäre es am besten, wenn ich hier bleiben würde. Aber für mich persönlich wäre das Beste, ich würde zum Heiland gehen. Das ist Erlösung, das ist Wissen um die Erlösung. Die Zukunft für die wiedergeborenen Christen ist es, dass sie heimgehen. Aber wir müssen hier noch unsere Arbeit tun, unsere Arbeit erledigen. Um 7 Uhr angefangen, verstehst du, bis die Sonne untergeht, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenniedergang. Und ich will noch viel mehr in das Reich Gottes investieren, in mein Verhältnis zu Jesus. Herr, ich habe dich lieb, ich kenne dich, aber ich will dich noch besser kennenlernen, noch intensiver, noch herzlicher. Ja, ich möchte dich noch mehr entdecken und ich bin Gott so dankbar. Ich entdecke Gott immer wieder neu. Wenn wir sterben, ich verlasse mein Ich und ich nehme sein Ich, sein Wesen, seine Art an, seine Natur. Es vergeht alles, Offenbarung 21, Vers 3 und 4, bis wir ja zu Jesus kommen, da lassen wir alles zurück. Vergangen, gefallen ist Babylon, was es auch immer ist, die ganze Welt, die ganze Weltwirtschaft. Wenn Christen sterben, sie sind für den Teufel, für die Sünde, für das Böse nicht mehr erreichbar. Halleluja, wir sind in dieser Einbahnstraße. Wir gehen zu Gott und denken nicht, dass bei dem lieben Gott langweilig ist. Wir denken hier, weißt du, das ist gar nicht interessant. Ich werde nie vergessen, ich predige in einer Zeltmission. Da steht eine Frau hier, steigt auf dem Stuhl, mitten der Predigt steigt sie hoch. Pastor, ich will dein weiße Nachthemd nicht. Also ich habe über das weiße Kleid gesprochen, was wir bekommen werden, wenn wir bei Jesus sind. Wir werden eingekleidet. Dann sage ich, Pastor, behalte dein weißes Nachthemd. Verstehst du? Manche Leute denken nur im Nachthemd. Du bekommst ein Qualitätskleid. Halleluja. Ja, dass dich rettet ist. Wir werden eingekleidet und du das siehst, und das alles passiert da. Engel dienen dir, Freude ist über jeden, der jetzt nach Hause kommt, da wird applaudiert, gejubelt und gejauft, jetzt kommt er und so weiter. Das Sterben ist die Aufgabe des Lebens, dass wir unser Leben gestalten. Und nichts ist so sicher, Geschwister, als dass wir sterben müssen. Ich kann dir fast schriftlich geben, kann nicht das Datum sagen, Tag und Stunde weiß niemand. Das gilt nicht nur für die Wiederkunft Jesu, das gilt auch für unser Leben. Viele Menschen verdrängen diese Tatsache, statt sich ihrer zu stellen. Bestelle dein Haus. Möchtest du als Christ oder als Heide sterben oder Gottloser, ohne Hoffnung, ohne ein Zuhause? Der Tod ist unser ständiger Begleiter. Begegnet den Menschen so viel. Du musst nur Nachrichten einschalten. Da sind wieder zwei erstochen worden. Da sind wieder zwei erstochen worden. Selbst wenn du über die Straße läufst, du bist heute nirgendwo mehr sicher. Da muss noch ein Verrückter irgendwo aus irgendeiner einer Ecke rausspringen. Oder jede Todesanzeige ist eine Predigt für sich selbst, wo wir mit dem Tod und Sterben konfrontiert werden. Jede Krankheit, jede Operation, jede Schwäche ist ein Warnschuss. Mensch, bedenke, dass wir sterben müssen. Moses betete im Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, hilf uns nachzudenken. Ja, nicht, dass du gleich einen Strick nimmst oder eine Kugel durch den Kopf jagst. Nein, nur bedenken, denk drüber nach. Das könnte irgendwann das letzte Mal sein, dass wir uns hier sehen. Wie wirst du einmal sterben? Wie wirst du einmal ins Jenseits gehen? Denk doch drüber nach. Sterben ist unsere Lebensaufgabe. Ein Hippie hat mir gesagt, wir sind geboren, um zu sterben. Die haben es gewusst, schon verstanden. Und wir Christen haben es das noch nicht begriffen, dass wir geboren werden, um zu sterben. Wer wirklich leben will, der muss sich mit dem Tod auseinandersetzen und muss sich vorbereiten, ich werde eines Tages sterben. Und er muss seinen Trost finden in dem allmächtigen Gott. Mein Leben ist in seiner Hand. Der Herr ist mein Hirte. Lebe mit Gott intensiv, bewusst. Ja, und dann hat dein Leben ganz andere Qualität. Wenn du weißt, morgen ist mein letzter Tag, du, da wirst du ganz anders machen. Da wirst du nicht nach Hause gehen, sondern du wirst, was weiß ich, was du alles machen wirst. Epikur, ein Philosoph des Altertums, hat einmal gesagt, solange wir sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. Sein Wortspiel. Im Sterben werden die ganzen Maulhelden, die so groß getan haben und so weiter, groß gespielt haben, ganz klein, da sind sie nicht mehr da. Ja, dann machen sie wie ein Philosoph, sich am Stuhlbein festhalten, halt mich fest, hilf mir, verstehst du? Dann schreit er, aber zuerst, Gott ist tot. Das sind die ganzen Maulhelden. Bonhoeffer, als er hier sein Leben aushauchte oder ihm das Leben genommen wurde, hat er noch schnell auf so ein Papier seiner Frau gekrixelt und aufgeschrieben, er musste sich nackt ausziehen, als er dann hingerichtet wurde, und er schrieb dieser seiner Frau, das ist das Ende für mich, aber das ist der Beginn des Lebens, meines Lebens. Das Ende für mich, aber das Anfang, der Beginn meines Lebens, wer an Gott glaubt, mit ihm zusammenlebt, für den ist der Tod nicht das Letzte. Der Herr ist der Lebendige, er ist der Anfang und das Ende und hat das letzte Wort in allen Dingen, nicht der Tod. Der Herr hat das letzte Wort und der Tod hat seinen Schrecken verloren. Jesus ist nicht nur der Sieger über den Teufel, über den Widersacher Gottes, nein, auch über den Tod. Halleluja. Wie heißt es in 1. Korinther Kapitel 15? Ist der Tod verschlungen in den Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat es. Und er wird es bekommen, wenn er nach Hause kommt. Wenn er hier dieses Leben abschließt. Und Paulus muss bekennen, darum, in Römer Kapitel 14, Vers 8, darum, wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Halleluja. Wer an Jesus glaubt, denkt weiter als nur bis an den Rand des Todes, bis zum Abgrund dieser Welt. Er hat ewiges Leben schon noch vor sich. Jetzt fängt es die Sache an. Das Schönste, das Beste, das Liebste kommt jetzt erst. Halleluja. Herr, Wir leben von dir. Wir sind dein Eigentum. Ob wir leben oder sterben, wir sind dein, Herr Jesus. Und unser Name ist im Buch des Lebens registriert. Wir sind in deiner Hand, egal was passiert. Von deiner Liebe kann uns niemand trennen. Weder Tod noch Teufel noch irgendeine andere Macht. Wir sind so sicher in dir geborgen. Wir sind sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite. Wir sind bei dir, Herr Jesus. Und du wirst uns nicht fallen lassen. Du hältst es uns bis zum Schluss. Ich danke dir, Herr Jesus. Und ich möchte jetzt ganz besonders auch für Menschen beten, die irgendwo traurig sind, die über ihre lieben Menschen trauern, die irgendjemanden betrauen. Herr Jesus, tröste sie. Wisch du ihnen jetzt schon ihre Augen, ihre Tränen von ihren Augen ab, dass sie Frieden haben, dass sie Ruhe haben und dass sie wissen, mein Leben ist in Gott geborgen und verborgen. Egal was passiert, egal wo ich bin, ich bin in dir geborgen, Herr Jesus. Danke dir dafür. Und ich segne alle meine Lieben, die jetzt dieser Predigt zugehört haben und noch zuhören werden. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.